Guten Morgen. Also wie Werner schon sagte, wir wollten jetzt mit der Reihe Markus weitermachen. Und da bin ich bei dem Bibeltext gelandet, den ihr am Anfang schon gesehen habt. Vielleicht kannst du den nochmal einblenden und den können wir ja auch stehen lassen dann. Also heute Nacht habe ich noch den Ironman Hawaii geguckt. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch, ist vielleicht nicht die beste Predigtvorbereitung, aber ich hatte meine Predigt daneben und es hat mich so ein bisschen erinnert, hat Johannes mal gesagt, John Wimber, als er gefragt wurde, wie bereitest du dich eigentlich auf so Heilungsabende, Heilungsgebete vor, hat er gesagt, ja, ich mache den Fernseher aus, trinke meine Cola Light aus und dann gehe ich los. Ich fand das ein bisschen zu, weiß nicht, so ein bisschen zu lässig. Ich denke schon, dass man sich da auch vorbereiten kann und vielleicht auch sollte. Aber ich glaube daran, dass der Geist Gottes das schon macht jetzt, auch wenn ich ein bisschen müde bin. Hört nicht auf mich, hört auf die Worte, die da durchscheinen vielleicht. Und im Lied haben wir schon gesungen, reißt Mauern ein. Und da ist mir so eingefallen, wir können ganz allgemein beten, reiß Mauern ein, schenke Erweckung. Aber es ist auch gut, wenn wir wissen, welche Mauern muss der Herr eigentlich bei mir persönlich einreißen. Und hier sehen wir auch Mauern heute in dem Bibeltext und können von Jesus lernen, ja, wie wir andere, die vielleicht etwas ferner stehen, die aber auch mit Gott unterwegs sind, wie wir die behandeln sollen. Darum soll es heute gehen. Aber noch einmal zurück zum Ironman Hawaii. Da hat ein Deutscher, der hat letztes Jahr schon gewonnen, ganz überraschend. Und dieses Jahr waren ziemlich viel verletzt. Und jetzt, diese Nacht, hat er ein total super Rennen, Weltrekord abgeliefert, unter 8 Stunden. Erstmal 50 Minuten geschwommen, dann 180 Kilometer Fahrrad gefahren und dann einen vollen Marathon in der Hitze bei 40 Grad. Und ich habe mir gedacht, was mache ich eigentlich hier? Ich sitze im Sessel und der hat ein Ziel vor Augen und der müht sich ab für dieses Ziel und der richtet sein ganzes Leben aus nach diesem Ziel. Und was machen wir Christen eigentlich? Wir heben sonntags mal die Hände und sagen, Herr, fülle uns und Herr, lass Wunder geschehen in meinem Leben. Und dann gehen wir wieder zurück in den Alltag, leben unser Leben und am nächsten Sonntag sitzen wir wieder hier und sagen, Herr, erfülle uns und Herr, tu Wunder in meinem Leben und segne mich doch. Und also das finde ich eigentlich, fiel mir jetzt in dieser Zeit so auf, da sollten wir uns selber vielleicht auch hinterfragen, wie viel Mühen nehmen wir eigentlich auf uns, um Ziele zu erreichen. Ziele für Gott, nicht das Ziel Ironman Hawaii zu werden und unter 8 Stunden diesen Wahnsinns-Triathlon zu bewältigen, sondern für Gott ein Streiter zu sein. Und das so als Einleitung. Und jetzt wollen wir uns mal den Text anschauen. Also Johannes sagte zu Jesus, Lehrer, wir haben gesehen, wie jemand deinen Namen dazu benutzte, um Dämonen auszutreiben. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er ja gar nicht mit uns geht. Und Jesus sagt dann, haltet ihn nicht davon ab, erwiderte Jesus. Wer in meinem Namen Wunder vollbringt, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Bis dahin. Also das kannst du erstmal rauslassen. Also der Johannes, der hat dann später was anderes geschrieben. Der hat nämlich geschrieben, wer noch seine Geschwister hasst, der lebt noch nicht im Licht, sondern nur wer sie liebt und annimmt, der lebt im Licht. Also scheint da eine Transformation in Johannes stattgefunden zu haben. Aber zu dem Zeitpunkt stellt da Jesus halt diese Frage, habe ich richtig gehandelt? Sollen wir das so machen? Da ist ja einer, der irgendwie von uns getrennt ist oder zumindest nicht mit uns in unserer Gruppe ist. Und der geht einfach umher und benutzt deinen Namen, um Menschen freizusetzen, um Menschen frei zu machen. Und kurz vorher, wir sind ja im 9. Kapitel des Markus-Evangeliums, da kommt ja auch diese Begebenheit vor, wo Jesus, nachdem er mit seinen engsten Jüngern vom Berg der Verklärung gekommen ist, zurück in das Tal, und da wurden die Jünger von diesem Vater gebeten, den epileptischen Jungen zu befreien, und sie haben es nicht geschafft. Diese Befreiung ist den Jüngern nicht geglückt, und da musste erst Jesus kommen und setzte den Jungen dann frei. Und relativ kurz nach der Begebenheit, wo die Jünger also diese Niederlage erfahren haben, kommt Johannes dann mit dieser Frage zu Jesus. Ich finde es eigentlich erstaunlich, wie hat Johannes mit diesem fremden Wundertäter gesprochen? Hat er nur gesagt, ey, hör mal auf damit? Oder ich hätte ja gefragt, ey, wie machst du das? Das ist ja super. Erklär mir mal, wie du es schaffst, Dämonen aus Menschen auszutreiben. Das ist ja eigentlich unser Auftrag. Das ist ja eigentlich das, was wir auch tun sollten. Wir sind vor kurzem daran gescheitert und du schaffst das hier. Also toll, komm doch mit uns mit und wir sind dann ein Team. Macht er nicht, sondern er sagt ihm einfach, hör auf damit, du gehörst nicht zu uns, und ist dann auch noch, ja, manche Ausleger sagen, er war richtig stolz darauf, dass er das gemacht hat und erwartet jetzt von Jesus eigentlich ein Schulterklopfen und sagen, also dass Jesus sagt, ja, das hast du gut gemacht. Wir müssen zusehen, dass da nichts Fremdes reinkommt in unsere reine Lehre. Und das sind Mauern, die Jesus einreißen möchte. Die Mauern, die Johannes dort zieht, sind Mauern, die wir heute noch in unserer Kirchenlandschaft erleben. Dass wir sagen, hier in unserem Club, da haben wir die richtige Theologie und da haben wir die richtige Offenbarung. Da ist die Weisheit Gottes vorhanden, aber in anderen Kirchen, in anderen Denominationen, die sind alle ein bisschen einseitig auf der Seite oder einseitig auf der Seite. Und da sind Irrlehren und da sind Irrlehren und da muss man aufpassen. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann denken wir leider so. Und der Teufel hat da einen guten Job gemacht, dass er nämlich den Leib Christi so zerstückelt hat und so Mauern aufgerichtet hat. Und Jesus hat schon ganz am Anfang eigentlich für alle Ewigkeit uns das übermittelt. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Wer nicht bewusst sich gegen Gott stellt, der ist auf unserer Seite. Und wir brauchen nicht Berührungsängste haben und denken, ja, glaubt der auch richtig überhaupt und ist der so auf der richtigen Schiene oder sind da irgendwelche falschen Dinge mit drin? Und das können wir sowieso nicht. Die Bibel sagt, wir sehen, was vor Augen ist und Gott sieht das Herz an. Also Jesus weiß, wie es in diesem fremden Wundertäter aussah und wie seine wirklichen Motive waren und wie er tickt. Und wir können nur von außen anschauen. Judas war einer der engsten Getreuen, einer der engsten Jünger Jesu. Der gehörte zu den Zwölfen und der war einer, von denen Johannes zu dem Zeitpunkt natürlich gesagt hätte, ja, der, der ist 100% okay und der ist mit uns, der ist auf unserer Seite. Und Judas hat natürlich dann ist gefallen und hat Jesus verraten. Also mein erster Punkt heute ist, dass wir uns diese Mauer, die in jedem von uns ist, vielleicht sogar innerhalb unserer Gemeinde, vielleicht denkt ihr, hier der Carsten, der spricht so oft über Heilung und über Wunder und das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding und nee, mit dem kann ich nicht so. Oder der andere Prediger, der sonst dran ist, der hat da diesen Schwerpunkt, nee, das ist eigentlich nicht so meins. Also wir haben unsere Schubladen und unser Denken und das ist oft unser menschliches Denken und das ist nicht vom Geist geleitet, sondern das sind unsere Kategorien. Dieser fremde Wundertäter, der wusste nicht viel von Theologie, der hat auch nicht die Person Jesu in seiner ganzen Fülle erkannt, aber trotzdem ging er fröhlich umher, hat im Namen Jesu Wunder getan. Und das ist der zweite Punkt, zu dem ich kommen möchte. Also Silke hat, ich habe ihr erzählt, ja, darüber muss ich predigen. Und sie sagte direkt, boah, wieso konnte der das? Und wir können das nicht. Das ist ja eigentlich, sollte die Kernfrage sein, wenn wir nicht so theologisch verbrämt sind schon, dass wir eigentlich dann eher fragen, hat das eine eschatologische Bedeutung? Hat das auch was mit Errettung zu tun oder ist das nur in dem Moment? In solchen Kategorien können wir natürlich auch denken, wie Jesus diese Antwort gibt, wer nicht gegen uns ist, für uns. Vielleicht komme ich da auch noch zu. Bedeutet das auch, ist das auch in Bezug auf ewiges Heil gemeint? Jeder, der nicht gegen Jesus ist, ist gerettet. Das ist eine interessante Frage. Können wir uns darüber austauschen? Aber ich finde, das Praktische sollte uns doch eigentlich packen. Aber da steht uns vielleicht die Theologie entgegen. Nee, das gibt es ja heute nicht mehr. Also das war zu der Zeit Jesu. Und der Herr hat dann auch bestimmte Gaben geschenkt. Aber heute können wir das nicht mehr, dürfen wir das nicht mehr erwarten. Die Zeit der Wunder ist vorbei. Und wenn es noch Wunder gibt, dann ist das im absolut souveränen Willen Gottes. Und wir haben da eigentlich überhaupt keinen Einfluss. Wir können auf dem Sofa sitzen bleiben und den Ironman uns von Ferne anschauen. Aber wir können da nichts beitragen. Solche Theologie führt dann natürlich dazu, dass wir auch so einen Bibeltext in einer bestimmten Art lesen, nämlich vielleicht als Theologen, als evangelikale Theologen oder als katholische Theologen oder als pfingstlerische Theologen. Und je nachdem kommen wir dann wieder zu anderen theologischen Aussagen. Aber das Interessante ist doch, wie schafft dieser Wundertäter das? Und was kann ich davon lernen? Ich finde, solche ganz praktischen, simplen, kindlichen Fragen, die könnten wir uns ruhig stellen und Gott fragen, Herr, was willst du mir damit sagen? Was kann ich jetzt lernen in diesem Moment? Was nehme ich mit für mich? Woran soll ich arbeiten? Wofür soll ich trainieren? Was muss ich ausbauen? Und natürlich ist der Hinweis, er hat sie im Namen Jesu, er hat im Namen Jesu Wunder vollbracht. Dann gibt es auch wieder, was bedeutet der Name Jesu? Da können uns Theologen dann auch hilfreich sein. Oder wenn man mal Kommentare liest, dann kommt man überhaupt auf die Idee, welchen Namen hat dieser Wundertäter eigentlich gekannt? Der kannte Jesus vielleicht nur von ganz fern. Oder meinte er mit dem Namen Jesus der Name Christus, der Messias? Hat er im Namen des Messias Dämonen ausgetrieben? Und wir die ganze Geschichte kennen, wir kennen den vollen Namen, Jesus Christus. Wir kennen den, den Jesus, der auf der Erde gewandelt ist und Gutes getan hat und uns gezeigt hat, wie der Vater ist. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Durch ihn wissen wir, wie Gott ist. Aber trotzdem war er ganz unser Bruder aus Fleisch und Blut, ist durch dieselben Dinge gegangen, durch die wir gehen müssen. Und wir kennen den Christus, den Auferstandenen. Und seine Tat am Kreuz, was sie für uns bedeutet, was er für uns getan hat. Wir kennen den Namen Jesus Christus und wir wissen, dass Kraft in diesem Namen ist. Aber wissen wir es wirklich? Wissen wir es zu schätzen? Glauben wir es? Dieser Wundertäter auf jeden Fall, der schien ein festes Vertrauen. Wer stellt sich vor einem Menschen hin, der vielleicht sich irgendwie komisch verhält, der dämonisiert ist und hat dann das Vertrauen, dem helfe ich jetzt mal. Und im Namen Jesu, ich befehle dir, Geist, weiche von diesem Menschen, fahre aus. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Hast dich vor jemanden hingestellt und hast gesagt, in dir scheint ein Geist der Abhängigkeit zu sein oder ein Geist der Furcht oder ein Geist des Unglaubens oder ein Geist der Wut. Ist ja auch ein bisschen komisch, weil wir sind ja in einer aufgeklärteren Welt als damals. Können wir jetzt wieder rationalisieren und sagen, mein Ehepartner, der wird mich schief angucken, wenn wir gerade einen Streit haben und ich sage dann, ich treibe diesen Geist des Streites aus dir aus. Also so richtig, es muss schon vorbereitet sein, das kann man nicht einfach so machen, sonst fehlt auch die Authentizität dabei. Aber dieser Wundertäter hat den Glauben gehabt, der Name Jesus hat so eine Kraft, damit kann ich Menschen freisetzen. Der Name Jesus bringt Freiheit, bringt Menschen in Freiheit. So viel hat er von der guten Botschaft begriffen. Und die Bibel sagt, die Kraft Gottes liegt in seinem Wort. Also es reicht eigentlich schon, wenn wir sowas lesen, Vers 40, wer nicht gegen mich ist, der ist für mich. Das sagt mir das Wort Gottes. Und wenn ich diesen Satz wirklich in mein Herz nehme und wirklich lebendig werden lasse in mir, dann kann ich nächste Woche ganz anders durch die Welt gehen. Weil wir gehen oft durch die Welt so ein bisschen furchtsam, ja, wie denkt der wohl über mich und ist der mir wohlgesonnen und wir interpretieren Dinge in andere Reihen und ja, sind eigentlich eher auf der Hut. Aber Jesus sagt, jetzt hör mal auf, entspann dich. Solange du nicht ganz eindeutige Früchte, Beweise hast, dass der dir wirklich böswillig, ja, dir böse gesonnen ist, so lange nimm doch einfach mal an, dass alles in Ordnung ist. Das ist ein Riesenunterschied. Das eine ist der Geist der Sorge, der Furcht. Das andere ist der Geist der Freiheit. Der Geist der Freiheit sagt, du kannst ganz offen zu jedem hingehen und solange der dir nicht das Gegenteil sagt und ganz eindeutig zeigt, solange kannst du davon ausgehen, wir sind Brüder, wir sind Schwestern. Wir tun uns Gutes, wir wollen uns gegenseitig segnen, wir wollen uns nicht schaden, wir wollen uns segnen. Und das hat Jesus uns quasi mitgegeben und unser Herz hat das noch nicht so ergriffen. Aber dieser Wundertäter, der hatte ein Urvertrauen zu Jesus scheinbar. Manche Ausleger sagen, vielleicht gehört er zu den 70 Jüngern, die Jesus ausgesandt hat und war also im erweiterten Kreis, kannte natürlich dann schon einiges von Jesus. Andere sagen, vielleicht war es auch ein Jünger von Johannes. Und Johannes hat halt immer den Menschen gepredigt, da wird einer kommen in absehbarer Zeit und ist vielleicht schon da. Und der wird Freiheit bringen und das ist der Messias. Aber egal wie, auf jeden Fall hat dieser Wundertäter diese Botschaft hundertprozentig verinnerlicht. Und ich auch, wir suchen vielleicht immer noch mal nach einem Beweis, immer noch nach einer Bestätigung. Liebt Gott mich wirklich? Tut Gott mir wirklich Gutes? Wir sind nach 30 Jahren oder nach 10 Jahren Christsein immer noch an dem Punkt, ist Gott für mich oder ist Gott gegen mich? Und wir sollten da, finde ich, weiter sein. Wir sollten nicht mehr im Sessel sitzen und anderen zugucken, wie sie sich abmühen, sondern wir sollten selber voll Begeisterung und ganz einfach für Jesus in die Welt gehen und sagen, ich kenne da einen, der ist so wunderbar und das ist das Beste, was mir je passiert ist. Und den würde ich gern mit dir teilen und von dem würde ich dir gern erzählen. Aber das fällt uns total schwer, weil wir vielleicht diesen Geist der Freiheit nicht haben. Und was ist das Geheimnis von dem Wundertäter? Er kennt vielleicht nur den Namen Jesus oder nur den Namen Christus. Wir kennen den Namen Jesus Christus und trotzdem hat er mehr, kann er mehr, ist er wirksamer. Manche würden sagen, ja, Gott hat ihm halt diese Gabe gegeben. Es ist eine Geistesgabe und der ist halt damit gesegnet worden. Ich bin da nicht so, ich habe diese Gabe nicht. Das kann man sagen, das ist vielleicht bei manchen auch so. Aber man kann sich auch darauf ausruhen und man kann auch sagen, man kann auch vernachlässigen, was Paulus uns zum Beispiel sagt, strebt nach den Gaben, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Was für ein Glauben ist das denn? In den letzten Wochen haben wir über Glauben gesprochen. Es ist doch nicht der Glaube, bin ich jetzt errettet oder bin ich nicht errettet? Ich denke, das steht fest, das ist unser Fundament. Wir dürfen wissen, dass wir errettet sind. Aber dieser Glaube ist was anderes. Der tätige Glaube, den wir brauchen, um Dinge für Gott zu tun. Oder vielleicht auch der tätige Glaube, um uns selber frei zu halten. Wir sind frei als Kinder Gottes. Aber wir fühlen uns oft nicht frei. Und warum fühlen wir uns nicht frei? Warum fühle ich mich nicht frei? Weil es da immer wieder etwas gibt, was uns besetzen möchte. Und was uns auch dann tatsächlich besetzt. Ob das was Psychologisches ist, ob das was Körperliches ist, ob das was Geistliches ist, ist wahrscheinlich eine Mischung und ist vielleicht bei jedem anders. Aber auf jeden Fall sind wir in diesem Kampf. Und deswegen müssen wir wie dieser Iron Man eigentlich im Training sein. Und wir müssen kämpfen. Auch als wiedergeborene Christen müssen wir kämpfen. Gerade als wiedergeborene Christen. Und diesen Kampf müssen wir aufnehmen. Es reicht halt nicht, die Lieder sind wunderschön. Aber ich finde, es reicht nicht zu sagen, Herr, reiß Mauern ein, wann immer du willst, wo immer du willst. Ich weiß zwar gar nicht, was und wie ich überhaupt ticke und du machst das schon irgendwie. Und ich glaube, dass wir dann in 30 Jahren noch genau dasselbe beten werden und singen werden. Sondern wir müssen uns aufmachen in der Kraft des Heiligen Geistes und wir müssen uns aufmachen, welche persönlichen Kämpfe sollen wir bestehen. Wo sollen wir kleine Wunder tun? An wem dürfen wir Gutes tun? Und das ist doch wunderbar, dass wir Jesus Christus haben, der uns sagt, geht doch unbesorgt hinaus. Wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Wenn einer euch nicht hören will, der wird es euch schon sagen. Aber ihr braucht nicht vor euch überlegen, ah, wenn der mich jetzt ablehnt, nee, dann stehe ich blöd da. Geht erstmal davon aus, dass der auch zu mir, zu Jesus kommen möchte. Und wenn er es dann nicht tut, dann ist es halt so. Also wir sollen diese Bibelstelle angucken und darüber vielleicht meditieren. Wie kann ich zu diesem Wundertäter, was kann ich von diesem fremden Wundertäter lernen? Nicht meditieren, was trennt den von mir? Wieso ist der nicht in meiner Kirche? Bei dem passieren immer so komische Sachen, da fallen Menschen um oder da schreien Leute oder da stehen überall Heiligenbilder rum und da riecht es immer nach Weihrauch. Oder der bemüht irgendwelche Heiligen, die doch schon längst tot sind. Oder der, was weiß ich, der macht lange Pilgermärsche und hofft oder erlebt dann die Kraft Gottes. Und deswegen, all das ist nichts. All das muss ich verurteilen, weil das nicht mein Lager ist. Also lass uns offen sein, lass uns Gott vertrauen, Jesus vertrauen. Der wird uns schon sagen, wenn uns etwas schadet. Der wird uns schon sagen, sei vorsichtig, da ist es vielleicht dann doch gefährlich. Natürlich sollen wir auch die Geister prüfen, aber weil die Bibel uns sagt, wir sehen nur, was vor Augen ist und Gott sieht das Herz, sollten wir mit das Urteilen eigentlich Gott überlassen. Gut, der Werner sagt, ich mache einfach mal früher Schluss, weil ich finde, das sind total wichtige Sachen. Und hat auch trotzdem jetzt immer noch was mit Heilung zu tun, obwohl unsere Heilungsreihe jetzt erstmal beendet ist. Das kann man sich im Internet nochmal anhören. Und was heute gesprochen wurde, passt ja auch ein bisschen da rein. Also ich würde mich freuen, wenn wir ein Trainingslager werden und kein Lazarett bleiben. Und wenn wir schon Lazarett sind, dann sollten wir auch gleichzeitig alle Ärzte sein und nicht nur rumliegen und warten, bis irgendein Wunder passiert. Und ich wünsche mir von der Gemeindeleitung, dass sie uns ordentlich trainieren. Also nehmt uns ruhig richtig ran, Klaus. Amen.